Mitten in unserer Renovierungszeit ist mir ein kleiner Fehler unterlaufen. Wir waren gerade dabei, die Wasserleitungen umzubauen und so haben wir an diesem Wasserverteiler alle Abgänge abgestellt. Und so war es ein Wasserverteiler, der etwa 5 oder 6 Abgänge hatte, und als wir fertig waren und die Tests durchgeführt haben, war alles super. Wer hätte es gedacht, zum ersten Mal Wasserleitung verlegt und alles war gut. Und als wir dann fertig damit waren, dachten wir, ja, wir drehen einfach den ganzen Wasserverteiler auf, wird schon gut sein. Und nach einiger Zeit, dauerte nicht lange, war unser Dachgeschoss überflutet und das Wasser lief weiter runter in den Erdgeschoss und von dort in den Keller, wo ich mich gerade befand. Und wisst ihr, es war so wichtig in diesem Moment, die Quelle zu finden, die Quelle für diesen Fehler zu finden. Natürlich, ich hätte eine Pumpe holen können, ich hätte das Wasser auspumpen können, doch das hätte das Problem nicht wirklich gelöst, zumindest nicht auf Dauer. Und so war es so, dass es eine alte Leitung gab in diesem Haus, die schon viele Jahre außer Betrieb gesetzt war. Die Leitung ging in der Wand hoch und oben war sie einfach abgeschnitten, mitten in der Wand. Das bedeutet, ich habe den Wasserhahn einfach aufgedreht und das Wasser ist dort mit voller Wucht einfach rausgegangen. Sie war nicht verschlossen, sie war nicht stillgelegt. Nur dadurch, dass wir diesen Fehler finden konnten, konnte auch das Problem wirklich beseitigt werden, das Problem wirklich gelöst werden. Wir haben die Leitung unten abgeschnitten und sie stillgelegt und sie von der Quelle abgetrennt. Und diese Lektion war sehr eindrücklich für mich und ich war froh, dass es in der Renovierungszeit passiert ist, ziemlich am Anfang und nicht zum Schluss. Aber auch in unserem Leben ist es oft so. Es gibt in unserem Leben diese Leitungen, die nicht wirklich entfernt werden von der Quelle. Und auch wenn es eine Zeit lang ruhig bleibt in unserem Leben, kommen diese Sünden irgendwann wieder raus. Wir haben alles getan, um sie zu verstecken. Wir haben das Rohr vielleicht, den Wasserhahn oben abgeschnitten. Wir haben über dieses Rohr drüber verputzt. Aber irgendwann kommt es wieder raus. Dann kommt eine Überflutung oder andere Dinge. Wir kämpfen immer wieder gegen diese Sünde in unserem Leben und wir bekommen sie manchmal einfach nicht los. Und auch wenn Jesus für uns gestorben ist und unsere Schuld am Kreuz getragen hat und wir neues Leben in ihm haben, kämpfen wir dennoch oft gegen Sünden in unserem Leben. Deshalb, die Predigt heißt heute: Warum sündigen wir immer noch? Warum sündigen Christen immer noch? Und manchmal scheint es so in unserem Leben, als ob die Sünde an uns klebt wie eine Umweltplakette an der Frontscheibe und man hat Angst, dagegen anzukämpfen, und man weiß, wie bitter und wie hart dieser Kampf werden kann, vor allem wenn es kalt ist oder man nicht das richtige Werkzeug hat. Und genau darüber spricht Jakobus auch in diesem Text heute, den wir lesen möchten gemeinsam im Jakobusbrief Kapitel 1, Vers 13 bis 18. Wenn ihr eine Bibel dabei habt, dürft ihr gerne mit aufschlagen. Jakobus Kapitel 1, ab Vers 13. Niemand sage, wenn er versucht wird, ich werde von Gott versucht. Denn Gott kann nicht versucht werden vom Bösen. Er selbst aber versucht niemand. Jeder aber wird versucht, wenn er von seiner eigenen Begierde fortgezogen und gelockt wird. Danach, wenn die Begierde empfangen hat, gebiert sie die Sünde. Die Sünde aber, wenn sie vollendet ist, gebiert den Tod. Irrt euch nicht, meine geliebten Brüder. Jede gute Gabe und jedes vollkommene Geschenk kommt von oben herab, von dem Vater der Lichter, bei dem keine Veränderung ist, noch der Schatten eines Wechsels. Nach seinem eigenen Willen hat er uns durch das Wort der Wahrheit gezeugt, damit wir eine gewisse Erstlingsfrucht seiner Geschöpfe seien. Wir möchten uns heute 2 Aspekte ansehen in diesem zweigeteilten Text. Zum einen die Quelle des Bösen in unserem Leben und auch als zweites dann die Quelle des Guten. Jakobus fängt an, die Quelle des Bösen in unserem Leben zu beschreiben. Und in den ersten 12 Versen des Briefes betrachtet Jakobus diesen Gedanken, dass Gott Anfechtungen, Versuchungen in unserem Leben zulässt und bewirkt, sodass wir dadurch im Glauben wachsen können, sodass wir dadurch im Glauben reifen können. Und deshalb liegt auch unser wahrer Reichtum, den wir finden in unserem Leben, allein in Jesus Christus. Und wir dürfen uns in schwierigen Zeiten freuen, sagt Jakobus. Warum? Weil wir dadurch im Glauben wachsen. Weil wir dadurch im Glauben vorankommen, mehr von Gott sehen. Und wir sehen, dass Gott uns verändern will. Dass er uns Situationen schenkt, durch die wir reich in ihm werden können. Und Gott wird verherrlicht in unserem Leben. Aber was ist, wenn wir Situationen in unserem Leben erfahren, wo wir in Sünde fallen? Was ist, wenn wir Situationen in unserem Leben haben, wo wir es nicht schaffen, wo wir nicht wachsen, sondern wo wir tief in die Sünde fallen? Was, wenn wir in solchen Versuchungen sündigen? Ist dann Gott schuld? Gott hat es bewirkt? Weil er es zugelassen hat? Was ist, wenn die Sünde mich packt und mich niederreißen will in den Abgrund? Ist das immer noch Gottes Weg? Ist das immer noch Gottes Wille? Und auf diese Frage geht Jakobus hier sehr deutlich ein. Er sagt, niemand sage, wenn er versucht wird, ich werde von Gott versucht. Wir merken deutlich, dass es zwischen Vers 12 und Vers 13 eine deutliche Wendung in diesem Text gibt. Denn, sagt Jakobus, er begründet es, er bringt eine Erklärung, Gott kann gar nicht versucht werden vom Bösen. Und Gott versucht auch niemanden. Doch wenn es zuerst wie ein kleiner Widerspruch aussieht, ist es keiner. Denn Jakobus geht hier nur sehr ins Detail, wenn es darum geht, dass wir schwierige Situationen in unserem Leben haben. Und dieses Wort, das in Vers 2 mit Prüfungen oder Anfechtungen übersetzt wird und schließlich in Vers 12 nochmal wiederholt wird, ist das gleiche Wort, das auch in Vers 13 als Versuchung beschrieben wird. Im Grundtext finden wir dasselbe Wort. Vor allem in deutschen und in englischen Übersetzungen hat man versucht, unterschiedliche Begriffe für diese Glaubensprüfungen und für die Versuchung an sich zu finden, weil man dieses Wort im Grundtext im Griechischen eben positiv, aber auch negativ nutzen kann. Gott führt uns in Versuchungen, um uns im Glauben zu stärken. Er führt uns in Versuchungen, damit wir dadurch reifen können. Satan jedoch und die Welt und die Sünde, die noch in uns steckt, versucht uns nicht im Glauben reifen zu lassen, indem wir Versuchungen in unserem Leben haben, sondern sie versuchen uns zu Fall zu bringen. Sie versuchen uns niederzureißen, weg von Gott zu reißen. Die Absicht hinter dem, der versucht, ist unterschiedlich. Jakobus lehrt, niemand kann Gott zum Bösen versuchen. Und Gott versucht auch niemanden zum Bösen. Es entspricht dem Wesen Gottes. Zum einen sehen wir hier diesen wichtigen Aspekt von seinem Wesen. Er kann gar nicht versucht werden. Es ist nicht möglich. Man könnte auch übersetzen, Gott ist nicht versuchbar. Es gibt keine Möglichkeit, ihn zu versuchen. Es gibt keine Möglichkeit, Gott zum Bösen zu führen, weil er gut ist. Und weil er immer gut ist und weil er sich nicht verändern kann. Er kann einfach nicht sündigen. Es entspricht nicht seinem Wesen. Und eben weil es nicht möglich ist, Gott zum Bösen zu versuchen, kann er auch selbst niemanden in die Sünde führen. Oder ihn zur Sünde verführen. Er tut das nicht, weil es seinem Wesen entspricht. Genauso wenig, wie er selbst sündigen kann, kann er Menschen dahin führen, dass sie sündigen oder es wollen. Wenn wir kurz an Adam und Eva denken, ich denke, wir kennen die Geschichte sehr gut, dann sehen wir hier, was so gut passiert ist, oder? Der Mensch entschied sich dafür, gegen Gott zu sein, sich gegen Gott aufzulehnen. Und als Gott sie konfrontiert mit dem Ungehorsam und mit der Rebellion, schiebt Adam die Sünde von sich weg. Er sucht Ausreden. Er schiebt es weg in Richtung Ehefrau und in Richtung Gott und sagt, die Frau, die du mir gegeben hast. Also zum einen, die Frau, sie gab mir und ich aß davon und du bist sowieso auch schuld, weil du hast mir diese Frau gegeben. Adam hat sich nicht ausgesucht. Es war für ihn wie eine Zwangsheirat und er macht hier davon Gebrauch und sagt, Gott, du hast mir diese Frau gegeben. Adam ist schlafen gegangen, am nächsten Tag aufgewacht und sie war da. Und er macht die Frau schuldig, aber auch Gott. Er klagt Gott direkt an und sagt, Gott, du bist schuld an dem Bösen, was hier passiert ist, weil du hast mir diese Frau gegeben. Adam versucht sein Scheitern und sein Versagen als das Ebenbild Gottes anderen in die Schuhe zu schieben. Seine Frau, Gott, Er will sich herausreden, er sucht Ausreden für sein Scheitern. Und auch Eva, sie folgt dem Vorbild ihres Mannes, sie schiebt die Schuld auf die Schlange. Sie will auch nichts damit zu tun haben, mit der Schuld, die gerade im Raum steht. Sie wollte auch nicht die Schuldige sein. Auch sie findet Ausreden für ihr Handeln. Und so ist es auch heute oft bei uns. Jeder darf schuld sein, außer wir selbst. Jeder kann schuld sein an dem Problem, das hier im Raum steht, aber ich nicht. Aber Gott hat nicht gesündigt im Garten Eden. Gott war nicht der Schuldige. Er musste nicht verbannt werden aus dem Garten. Er musste nicht sterben. Gott musste nicht seine Beziehung zum Sohn verlieren. Diese ganze Verantwortung über die Schuld, über die Sünde, die im Garten Eden geschehen ist, hatte der Mensch zu tragen. Wenn wir ehrlich sind, hat sich oft gar nichts verändert an der Art und Weise, wie der Mensch mit seiner Schuld umgeht. Auch heute versuchen wir oft, das Böse in unserem Leben irgendwie zu vertuschen, zu verdecken, es unter den Teppich zu kehren. Das tun wir doch oft, nicht wahr? Wir sprechen Probleme einfach nicht an. Wir decken es einfach zu, aber in unserem Herzen ist immer noch ein Krieg. Das ist kein Zudecken. Wir haben immer irgendwelche Aussagen parat, wenn irgendwas schiefläuft. Auf der Arbeit, zu Hause. Die Eltern sind schuld, weil das Kind keine schöne Kindheit hatte und jetzt kriminell oder faul geworden ist. Die Krankheit ist schuld, dass ich so geworden bin, dass ich jetzt ein Alkoholiker bin. Der Beruf ist schuld, dass ich so wenig Zeit mit der Familie habe. Die Nachbarn sind schuld, dass mein Leben so unangenehm ist. Der Ehepartner ist schuld, dass die Ehe im Eimer ist. Und Corona ist schuld, dass mein geistliches Leben nicht mehr läuft. Und Gott ist sowieso an allem schuld, weil er es zugelassen hat. Und auch wenn keiner von uns diese Worte so aussprechen würde, ist das oft so, dass diese Gedanken doch irgendwo in unserem Herzen sind, nicht wahr? Es gibt ein Problem, ein deutliches Problem in meinem Leben. Und irgendwie finde ich immer die richtige Ausrede dafür. Wir sind Meister darin, unsere Schuld irgendwie gut zu reden. Wir sind Meister darin, uns irgendwie rauszureden und zu meinen, dass es tatsächlich funktionieren würde. Und oft, auch wenn viele von uns gerettet sind und viele von uns eine aktive und lebendige Beziehung zu Jesus Christus haben, kommt es dennoch vor, dass wir uns unwohl dabei fühlen, wenn wir einfach nur unsere Sünde vor unseren Augen sehen. Und wir fangen an, selbst als Christen uns herauszureden, es anderen in die Schuhe zu schieben. Wir finden es auch in unserer Gemeinde, in unseren Ehen, in unseren Familien. Wenn wir mal selbst konfrontiert werden mit unserer Sünde, wenn unsere Sünde mal aufgedeckt wird, fallen dann nicht manchmal Sätze oder Gedanken wie, schau du mal dein Leben an? Oder was hast du eigentlich damals gesagt? Und machst mich jetzt verantwortlich für die Worte, die ich gesagt habe. Deine Worte waren viel schlimmer. Doch wir alle, wir müssen irgendwann vor Gott stehen. Wir alle müssen irgendwann uns rechtfertigen für unser Leben, das wir hier gelebt haben. Und vor Gott zählen keine Ausreden. Und Gott ist auch nicht der Schuldige. Niemand wird vom Thron Gottes stehen und sagen, Gott, eigentlich bist du schuld, du hast es zugelassen. Warum bist du nicht auf der Anklagebank? Das wird nicht passieren. Wenn wir vom heiligen Gott stehen, dann gibt es keine Ausreden. Gott ist nicht derjenige, der uns diese bösen Dinge angetan hat, der uns diese Gedanken irgendwie eingepflanzt hätte oder unser Umfeld so schafft, dass wir nicht anders können als sündigen. Gott ist nicht derjenige, der das tut, sondern Gott liebt das Gute. Er ist gut und er ist immer gut und er will das Gute in unserem Leben bewirken. Aber wenn Gott nicht der Sündige ist, wenn Gott nicht schuld an dieser ganzen Situation ist, wer dann? Wo kommt es her? Wo kommt all das in uns her? Um das zu beschreiben, malt uns Jakobus zwei Bilder aus. Jakobus schreibt, dass der Mensch dadurch versucht wird, durch die Begierde, die in ihm wohnt, die in ihm ist. Durch die Begierde, das heißt durch das Begehren, durch ein Verlangen oder ein Wunsch, der in uns wohnt. Eine Sehnsucht, die gestillt werden will. Ihr kennt das vielleicht, wenn man richtig Hunger hat. Wenn man richtig, richtig Hunger hat und man hat den ganzen Tag nichts gegessen und man freut sich einfach so danach, man hat diese Sehnsucht einfach nur noch zu essen, um diese Sehnsucht, um dieses Verlangen des Körpers zu stillen. Und so ein Verlangen, so eine Begierde haben wir in unserem Herzen, die uns zu Fall bringen will. Jakobus sagt, dass dieses Begehren und dieses Verlangen uns fortziehen will, uns weglocken will. Das sind Begriffe, die mit einem Jäger zusammenhängen. Die Begierde, das Verlangen der Sünde hat es auf uns abgesehen, wie ein Jäger oder ein Fischer. Wenn ein Tier erstmal in der Falle ist durch den Köder, dann hat es schon halb verloren. Wenn ein Tier erstmal in der Falle ist, dann wird es fortgezogen, es wird weggelockt, ohne Möglichkeit zu entkommen. Und diese Begierde, sie wohnt immer noch in den dunklen Ecken unseres Herzens. Sie stellt viele Fallen in unserem Leben auf und sie will testen, auf welche Fallen wir hineintreten. Wenn wir erstmal in einer Falle stecken, kommen wir nur sehr schwer wieder heraus. Und Jesus selbst, als er mit den Schriftgelehrten und mit den Pharisäern diskutierte, ob es Sünde ist, wenn man vor dem Essen sich nicht die Hände wäscht, weil seine Jünger es in dieser Situation nicht getan hatten, sagt er folgende Worte in Matthäus 15, Vers 17. Begreift ihr nicht, dass alles, was in den Mund eingeht, in den Bauch geht und in der Bauch ausgeschieden wird? Was aber aus dem Mund herauskommt, kommt aus dem Herzen hervor und das verunreinigt den Menschen. Denn aus dem Herzen kommen hervor böse Gedanken, Mord, Ehebruch, Hurerei, Dieberei, falsche Zeugnisse, Lästerung. Diese Dinge sind es, die den Menschen verunreinigen. Aber mit ungewaschenen Händen essen verunreinigt den Menschen nicht. Das heißt nicht, dass wir nicht mehr Hände waschen müssen vor dem Essen. Aber das ist nicht das, was uns unrein oder sündig vor Gott macht. All diese Dinge kommen aus unserem Herzen. Abscheuliche Dinge, die wir manchmal gar nicht auszusprechen wagen. Vor denen wir zurückschrecken vielleicht, wenn wir sie in der Zeitung lesen, dass Menschen diese Dinge getan haben. Aber all diese Dinge sind auch in unserem Herzen. Das kommt nicht von Gott. Das ist nicht das, was Gott in unserem Leben bewirkt, sondern das ist der alte Mensch, der alte Adam, der noch in uns steckt. Und Jakobus, er vergleicht diese Begierde, dieses Verlangen in uns, das es auf uns abgesehen hat, mit einer Frau. Mit einer Frau Begierde. Und diese Frau, sie will uns verführen. Sie will uns weglocken. Sie will uns glauben lassen, dass es uns erst gut geht, wenn wir uns auf sie eingelassen haben. Wenn wir eine Beziehung zu ihr eingegangen sind. Sie will uns verführen, uns weglocken. Wenn wir erst zu ihr eingegangen sind und mit ihr geschlafen haben, wird sie schwanger werden. Sie wird schwanger werden. Und was zuerst nur Spielerei war oder eine kleine Versuchung in Gedanken, wird irgendwann zu einer Tat, zu einer Handlung, zu einer Konsequenz, zu einer Schwangerschaft. Und diese Konsequenz dieses heranwachsenden Kindes im Mutterleib kommt auf diese Welt. Dieses böse Kind, der Unmoral und Bosheit wird geboren. Und die Sünde, sie kommt auf diese Welt, sie ist ein Teil von uns, verbindlich, sie gehört zu uns. Und diese Sünde bewirkt den Tod. Das ist das, was Satan erreichen will, dass wir uns auf diese Begierden einlassen. Das ist, was in unserem Herzen oft steckt. Es will uns zur Strecke bringen, es will uns zu Fall bringen. Und sie wird alles dafür tun, viele Werkzeuge, viele Mittel benutzen. Dieses Bild, das Jakobus hier verwendet, wird auch im Alten Testament an einer Geschichte sehr gut deutlich. An König David mit Bathseba. David, der König, steht auf dem Dach, anstatt mit seinen Männern im Krieg zu sein. Er steht auf seinem Dach und läuft herum. Und er sieht diese Frau, wie sie sich auf diesem Dach badet. Und die Versuchung in ihm entsteht, dieses Verlangen, diese Begierde, dieser Hunger in ihm entsteht. Und er wird verführt von seinem eigenen Herzen. Er wird angelockt und als er sich darauf konzentriert, wird er fortgerissen. Er schläft mit dieser Frau und sie wird schwanger. Doch dieses Kind, das auf die Welt kommt, muss sterben. Es bringt den Tod. Gott straft ihn damit. Doch wo ist David jetzt gelandet? Er begeht weitere Sünden. Er sinkt immer tiefer. Er versucht es zu vertuschen. Er versucht, seine Sünde geheim zu halten. Er mordet. Er zieht andere Männer in seine Sünden mit hinein, die es ausführen sollen. Er sinkt sehr tief. Und obwohl Gott ihm vergeben hat, lastet diese Sünde sehr schwer auf ihm. Gott war nicht schuld, dass David gesündigt hat. Gott war nicht derjenige, der die Gedanken in seinem Herzen so gelenkt hat, dass er letztendlich diese Sünde begangen hatte. Diese ganzen Dinge, die David getan hat, geschahen vorher in seinem Herzen. Und wir dürfen uns nicht einreden, dass wir besser wären, dass unser Herz ein vollkommen gutes Herz wäre. Auch in uns können solche Gedanken auftauchen. Und auch wir sind zu diesen gleichen Taten in der Lage. Denn wir alle sind in dieser gefallenen Welt geboren. Wir alle haben dieses abtrünnige Herz in uns. Und so besteht ein großer Unterschied darin, ob wir von unserer Begierde verführt werden und in die Sünde gelockt werden oder ob wir Anfechtungen von Gott bekommen. Denn über die Versuchungen sagt die Bibel nicht, dass wir uns darüber freuen sollen oder dass wir darauf zulaufen sollen, dass wir freudig da durchgehen müssen. Das sagt die Bibel nicht, sondern wir sollen fliehen vor dem Satan. Wir sollen den Rest von Schmutzheit, der sich noch in unserem Herzen befindet, abtöten. So wie Josef flüchtete, als er von dieser Frau verführt wurde, alles liegen ließ und wegrannte. So sollen wir von der Sünde wegrennen hin zu Jesus Christus. Denk einmal an dein eigenes Leben. Denk einmal an die letzten Sünden, die du begangen hast. Denk an die letzten Begierden und die letzten Verlangen, die in deinem Herzen da waren. Denk einmal darüber nach, was das, was Jakobus hier schreibt, mit deinem Leben zu tun hat, mit deinem Herzen zu tun hat. Lässt du dich regelmäßig auf Begierden und Verlangen in deinem Herzen ein? Gibst du ihnen nach? Redest du dir ein, du wärst zu schwach, um zu widerstehen? Kämpfst du gegen Sünde in deinem Leben, die du irgendwie nicht losbekommst? In welchen Bereichen in deinem Leben erlebst du regelmäßig Versuchungen, regelmäßig Niederlagen? Wo hat dein Herz in dir einen Wunsch zu sündigen, entfernt von Gott zu leben? Wo sind die Fallen in deinem Leben, in deinem Herzen? Vielleicht liegt dein Verlangen in sexueller Natur. Oder vielleicht verschwendest du viel Zeit mit Medien. Oder vielleicht redest du schlecht über andere Menschen oder denkst schlecht über andere Menschen. Vielleicht liegt deine Versuchung im Reichtum, im Materialismus oder in der Tatsache, dass du Bestätigung brauchst von Freunden oder von der Familie und sonst kein ganzer Mensch bist. Wie gehst du mit der Sünde in deinem Leben um? Redest du sie vielleicht gut? Ach, Gott vergibt mir ja schon alle Schuld. Wenn ich jetzt sündige, dann kann ich danach um Vergebung bitten, das passt dann schon. Versuchst du, irgendwelche Argumente zu finden, deine Sünde in deinem Leben gut zu reden? Wegen Corona sehe ich die Gemeinde so wenig. Deswegen läuft es im Glauben nicht mehr so gut. Oder schiebst du es vielleicht auf andere Menschen? Wenn mich meine Eltern gewarnt hätten, wäre ich in diese Falle nicht hineingetreten. Wir müssen all diese Dinge beim Namen nennen. Sünde, Begierde und die Konsequenzen sind hässlich und abscheulich. Gott hasst diese Dinge. Und er würde uns dort nie hineinführen. Er würde es nie gutheißen. Es sind Dinge, die uns schmutzig und böse machen und uns von unserem Vater und unserem Heiland trennen. Doch Jakobus, er bleibt dabei nicht stehen. Er sagt nicht nur, wie schlecht es in unserem Herzen aussieht, der sagt nicht nur, wie schwierig es mit unserem Herzen ist, sondern er zeigt uns auch, wo Heilung und wo Rettung herkommt. Das bringt uns zum zweiten Punkt, die Quelle des Guten. Jakobus sagt, lasst euch nicht in die Irre führen, irrt euch nicht. Aber so schnell lassen wir uns heute in die Irre führen, nicht wahr? So schnell kommen wir in diesen Punkt, wo wir irgendwo ein falsches Bild über Gott haben. Gott hat mit dem Bösen nichts zu tun. Jede gute Gabe und jedes vollkommene Geschenk kommt von oben herab. Von dem Vater der Lichter, bei dem keine Veränderung ist. Noch der Schatten eines Wechsels. Gott ist gut. Alles, was gut ist, jedes gute Werk, das wir kennen, jedes vollkommene Geschenk, das wir irgendwie in irgendeiner Weise erfahren haben, kommt von Gott selbst, kommt von oben herab, vom Himmel. Bereits in Vers 5 macht Jakobus deutlich, dass wenn wir ihn um Weisheit bitten, wenn wir Gott um Weisheit bitten, wird er sie uns geben. Er wird sie uns schenken. Kein Mensch der Welt kann irgendwie sich eine Weisheit erkaufen oder weise sein ohne Gott. Gott gibt sie gerne. Er gibt sie bereitwillig. Er schenkt sie uns, damit wir durch diese Weisheit leben können. Auch das ist ein Geschenk, das von oben herabkommt. Und Jakobus, er beschreibt Gott hier, er sagt, alles, was Gott tut, ist gut. Und das beschreibt er eigentlich schon vorher in den Versen, nur fällt es uns manchmal nicht auf. Gott kann nicht versucht werden, sagt er vorher. Es gibt keine Möglichkeit, dass Gott etwas Böses tun könnte und deshalb ist das Böse auch machtlos gegen ihn. Gott kann gar nicht anders, als gut zu sein. Er kann nicht sündigen, es ist nicht möglich. Er kann sich nicht auf das Unheilige, Unreine einlassen, weil er vollkommen ist, weil er gut ist und das entspricht seinem Wesen. Jakobus nennt ihn hier den Vater der Lichter. Den Vater der Lichter. Gott ist der Schöpfer des Lichts, der Sterne, der Sonne, des Monds, der Planeten. Und Johannes sagt im ersten Johannesbrief in 1, Vers 5 folgende Worte: Gott ist Licht und in ihm ist gar keine Finsternis. Wir können uns kaum ein Licht vorstellen, das keinen Schatten wirft. Ich habe es noch nie gesehen, trotz meiner Tätigkeit im Elektrobetrieb, dass es eine Lampe oder ein Leuchtmittel gibt, das nirgends Schatten wirft. Irgendwo ist immer ein Gegenstand, irgendwo ist immer ein Winkel, wo es einen Schatten gibt. Doch bei Gott gibt es keinen Schatten. Er ist reines Licht, sauberes Licht. Es wird bei ihm nie einen Hauch von Dunkelheit geben. Niemals einen ganz kurzen Wechsel zwischen Schatten und Licht. Er ist derselbe in Ewigkeit. Er war immer derselbe und er wird immer gleich bleiben. Gott war schon immer Licht und er wird immer Licht bleiben. Und deshalb wird es auch niemals eine Situation geben, wo Gott fallen kann, wo er fallen wird, weil sonst hätte er sich verändert. Er ist rein, makellos, heilig. Es gibt Gott nichts vorzuwerfen. Wir könnten niemals sagen, Gott, hier hast du einen Fehler gemacht. Hier hast du etwas übersehen. Das wird niemals passieren. Das wäre ein falsches Bild von Gott. Und dieser Vater der Lichter bewirkt eine großartige Lösung in unserem Problem. Hier heißt es, nach seinem eigenen Willen hat er uns durch das Wort der Wahrheit gezeugt, damit wir eine gewisse Erstlingsfrucht seiner Geschöpfe seien. Das größte und das vollkommenste Geschenk, das Gott jemals getan hat, war, indem er seinen Sohn auf diese Welt geschickt hat, um Sünder zu retten. Jesus war das Licht Gottes, das in die finstere Welt gekommen ist, in die Finsternis gekommen ist. Jesus sagt selber in Johannes 8, ich bin das Licht der Welt. Ich bin das Licht der Welt. Wer mir nachfolgt, wird nicht in der Finsternis wandeln, sondern wird das Licht des Lebens sehen. Dieses vollkommene, wunderschöne Geschenk ist das beste Geschenk, das Gott jemals gemacht hat. Er hat sein Licht in diese dunkle Welt hineingeschickt. Er hat sich selbst dahingegeben in diese Welt. Und jeder, der an den Namen Jesus Christus glaubt, wird dadurch gerettet werden. Wir müssen nicht weiter in der Finsternis leben. Wir müssen nicht weiter unsere Sünde verheimlichen, sondern wir dürfen in das Licht Gottes treten. Und Paulus bekräftigt diesen Gedanken auch anhand der Wiedergeburt. Er sagt in Epheser 5, Vers 8, denn einst wart ihr in der Finsternis, einst wart ihr Finsternis, aber jetzt seid ihr Licht im Herrn, wandelt als Kinder des Lichts. Durch Gottes Gnade, durch das Licht Gottes werden unsere Herzen erhellt. Kann das Leben in uns hineinkommen. Jakobus sagt, durch seinen eigenen Willen. Es war nicht so, dass Gott keine Wahl gehabt hätte, seinen Sohn auf die Welt schicken zu müssen. Es gab auch niemand, der irgendwie in der Lage dazu gewesen wäre, Gott zu überreden. Sagen, Gott, das wäre doch eine gute Idee. Schick deinen Sohn. Es gab niemand, der Gott dazu zwingen könnte. Es musste auch niemand Gott umstimmen, weil es ihm so schwer gefallen ist oder ihn überreden. Es war Gottes Wille. Es war Gottes Idee. Es war sein Wille, diesen Weg zu gehen. Aber wollten wir das auch? War das auch unser Wille? Nein. Wir haben gelebt in der Dunkelheit. Wir wollten in der Finsternis leben, haben uns in dem Schlamm und in dem Matsch der Bosheit gewälzt, waren blind für das Licht. Wir haben Gott nicht darum gebeten, seinen Sohn zu schicken. Es war nicht unser Vorschlag, nicht unsere Idee, nicht unser Werk. Wir alle waren böse. Wir alle waren ungerecht. Finsternis in uns. Gott wollte seinen Sohn auf diese Welt schicken. Er wollte diesen Weg gehen. Und er kam auf diese Welt, der predigte das Evangelium. Doch wie viele Menschen waren bereit, ihre Bedürftigkeit zu sehen? Wie viele Menschen waren bereit, ihr Herz blank vor sich zu sehen? Die wenigsten waren bereit, diese Dinge sehen zu wollen. Kaum einer wollte sehen, wie sehr er Jesus braucht. Nein, sie haben ihn alle abgelehnt. Sie wollten alle nicht das haben. Sie wollten einen haben, der große Zeichen und Wunder tut, aber sie wollten niemanden haben, der das Herz offenbart. Sie dachten selbst, dass sie gut genug wären. Sie dachten selbst, dass sie es irgendwie schaffen würden, vor Gott stehen zu können. Nach außen hin sah es gut aus, nicht wahr? Aber nach innen war es düster, kalt und leer. Nur eine Fassade, nur eine Hülle. Wir alle brauchen Jesus in uns. Niemand ist gut außer Gott alleine. Keiner kann sündlos sein außer Gott selbst. Es war sein Plan und es war sein Wille, diesen Willen zu erfüllen. Diese Dunkelheit in unserem Herzen beseitigen zu können. Weiter sagt Jakobus, durch das Wort der Wahrheit gezeugt. Gott hat uns zu seinen Kindern gemacht. Er hat uns gezeugt, unsere Wiedergeburt durch seinen Geist und durch sein Wort bewirkt. Nicht wir sind auf die Idee gekommen, Gottes Liebe und Gnade irgendwie in Anspruch nehmen zu können und sagen zu können, Gott, komm, ich brauche jetzt irgendwie diese Gnade, gib sie mir. Sondern Gott hat sie uns offenbart. Gott hat in unseren Herzen bewirkt, lange bevor wir diese Dinge erkennen konnten. Es geschah durch seinen Geist. Er hat uns neues Leben geschenkt. Er hat uns durch sein Wort dahin geführt, dass wir diese Bekehrung und diese neue Geburt erleben können. Denk einmal zurück an die Zeit, wo Gott dich zu sich gezogen hat. Denk einmal daran, wie es dir in dieser Zeit erging. War es nicht so, dass dein ganzes Leben auf einmal auf den Kopf gestellt war? Hat Gott nicht zu uns gesprochen durch sein Wort? Vielleicht durch jemand, der mit dir gesprochen hat, der dir die Bibel vorgelesen hat. Vielleicht bei einer Evangelisation oder bei einer Predigt. Irgendwo gehen uns die Augen auf. Gott wirkt durch seinen Geist in den Herzen der Menschen. Er zieht uns zu sich und öffnet uns die Augen. Und wir können sehen, wer Jesus wirklich ist. Gott arbeitet durch sein Wort und durch seinen Geist an Menschen und führt sie dadurch auch zum neuen Leben. Wohin? Damit sie eine gewisse Erstlingsfrucht seiner Geschöpfe seien. Nun, Gott hat seinen Kindern, die durch Jesus Christus neues Leben empfingen, eine besondere Stellung unter allen seinen Geschöpfen gegeben. Die Erstlingsfrucht. Gott bereits hat den Israeliten damals geboten, dass wenn sie in das verheißene Land kommen, dass er ihnen geben wird, dass sie von der Ernte die Erstlingsfrucht, die Erstlingsgabe ihm weihen sollen, vom Korn und Mehl ihn opfern sollen. Sie sollten daran denken, dass Gott sie in dieses Land geführt hat, dass Gott sie gerettet hat aus dem Land der Ägypter. Jakobus bezeichnet hier diese Empfänger des Briefes als Erstlingsfrucht, die wahrhaft wiedergeboren sind aus der jüdischen Nation. Sie sollen ein Standbild, ein Blick sein für eine viel größere Ernte, die Gott noch bewirken wird. Viele Menschen, die das erleben werden, dass sie gerettet werden aus ihrem alten Leben. Die Ernte ist voll von den Kindern Gottes. Viele, die durch das Wort der Wahrheit Kinder Gottes werden. Und das gilt auch für uns. Auch wir sind in diesen Stand erhoben. Wir leben nicht mehr für uns selbst. Wir sind nicht mehr irgendwo mit einem abtrünnigen Herzen, sondern Gott zieht uns zu sich und er stellt uns in diesen Stand hinein. Gott offenbart sich uns. Er möchte, dass wir in unserem Leben das zeigen, wie er ist. Und dieses Wirken Gottes, dass er dieses Licht in unsere dunklen Herzen bringt, soll uns voll und ganz in die Anbetung führen. Obwohl wir früher die Finsternis so sehr geliebt haben und es immer noch dunkle Ecken in unserem Herzen gibt, wo wir uns festhalten, hat Gott seinen Sohn gesandt. Hat er das Licht in diese dunkle Welt gesandt, um sie zu erleuchten. Und Jesus ist gekommen, um das auch in uns zu bewirken. Aber warum sündigen wir immer noch? Warum finden wir immer noch diesen Zustand in unserem Leben, wenn uns doch vergeben ist? Wenn doch der Geist Gottes in uns wirkt? Und oft sagen wir, es liegt am Leib. Am sündigen Leib, der noch da ist und der wirkt in uns und zieht uns fort und die Begierde in uns. Das ist alles richtig. Aber noch viel trauriger ist, dass anstatt die tägliche Gnade zu suchen, wir unser Herz verstellen und wir unser Herz verstecken. In diesen Zeiten der Versuchung, die wir erleben, das, was jeder in seinem Leben am besten, wo diese Zeiten und wo diese Versuchungen liegen, da haben wir es hier und da sehr gut gelernt, zu Schauspielern, zu heucheln, zu anderen Menschen etwas vorzumachen, etwas vorzugeben, was gar nicht da ist. Hauptsache, es sieht niemand, dass zu Hause gestritten wird. Hauptsache, es sieht niemand, wie viel Zeit ich wirklich vor meinem Computer verbringe. Hauptsache, es weiß niemand, wie ich mit meinem Geld umgehe. Und hoffentlich kann nie jemand meine Gedanken lesen, was ich über diese oder diese Person denke. Wir geben uns oft so viel Mühe, in der Gemeinde eine Hülle um uns selbst aufzubauen, damit wir nach außen hin möglichst gut aussehen, möglichst geistlich aussehen. Doch Gott sieht all diese Dinge. Wir können diese Sünde zwar vor Menschen verstecken, aber vor Gott können wir das nicht tun. Und deshalb war es auch so schwierig für die Pharisäer und für die Schriftgelehrten, weil zum ersten Mal eine Person kam, die diese Hülle einfach durchbrochen hatte, die ihr Schauspiel durchblickt hatte und ihr Herz offenbart hat. Und das war so beunruhigend und so schwierig für sie. Natürlich sollen wir uns anstrengen und können wir uns anstrengen, Gutes zu tun, Gutes zu arbeiten, Gutes zu bewirken. Aber nicht einfach, indem wir diese Taten vollbringen. Nicht einfach, indem wir sagen, ich sollte dies tun, also tue ich's, sondern unser Herz muss uns dazu verleiten, dies zu tun. Denn wir bauen uns oft einfach nur unsere Fassade auf, um gut auszusehen. Und Jakobus macht es hier aber so wichtig. Es kommt nicht darauf an, wie es nach außen hin aussieht. Es kommt nicht darauf an, wie sehr ich meine Sünde gutreden kann, wie sehr ich mich herausreden kann. Denn Gott sieht, was wir uns wünschen. Er sieht, was das Verlangen in unserem Herzen ist. So wie ich zu Anfang erzählt habe von dieser Geschichte bei uns zu Hause in der Renovierung, da war diese alte Leitung. Die war immer noch am Herzen der Wasserquelle verbunden. Aber sie hatte dort nichts mehr zu suchen. Wir mussten sie abtrennen, wir mussten sie abschneiden. Natürlich, ich kann die Tür zumachen, den Hahn zudrehen und alle Menschen denken, gutes Wassersystem zu Hause, funktioniert alles. Aber irgendwann kommt es zu diesem Vorfall, irgendwann kommt es zu dieser Schwierigkeit. Irgendwas wird geschehen und dieser Hahn wird aufgedreht und in unserem Herzen geht es dann los. Das ist nicht das Licht, das dies in uns bewirken will, sondern das ist das, was wir oft tun, Wir drehen diese einzelnen Elemente in unserem Herzen zu und hoffen, dass niemand dahinter kommt, dass wir es falsch gemacht haben. Wir haben diese Hülle in uns. Wir kehren Dinge unter den Teppich. Manchmal gehen wir uns aus dem Weg, hoffen, dass Gras über die Sache wächst. Hoffen, dass niemand unter den Teppich guckt. So habe ich früher mein Zimmer aufgeräumt zu Hause. Und ich bin mir sicher, dass die Zeiten von Corona in unserem Leben ein Stück weit mehr unser Herz offenbaren. Wie sind wir mit dieser ganzen Sache umgegangen? Das ist eine große Zeit der Versuchung für die Gemeinde, da bin ich mir überzeugt. Wie sind wir damit umgegangen? Auf einmal haben wir viel Zeit zur Verfügung. Viele Aktivitäten in der Gemeinde, in der Verwandtschaft, in der Freundschaft sind auf ein Minimum gesenkt worden. Und ehrlich gesagt macht es gerade nicht den Anschein, als ob diese Zeit jetzt bald vorbei sein wird, sondern eher, dass es uns noch eine längere Zeit begleiten wird. Wie gehen wir damit um? Wie gehen wir mit der Zeit um? Was wird auf einmal sichtbar in unserem Herzen, wenn bestimmte Stücke dieser Hülle zusammenbrechen, wegbrechen? Was ist in unserem Herzen, wenn wir auf einmal mehrere Wochen nicht in den Gottesdienst gehen können? Bestimmte soziale Kontakte nicht mehr wirklich da sind in der Gemeinde oder wenig da sind. Ich auf einmal viel Zeit habe, viele Möglichkeiten habe. Manchmal lenken wir uns nur ab von unserer Sünde, indem wir viel unterwegs sind oder andere Dinge. Und ich persönlich muss sagen, dass diese Zeit dieser Einschränkungen in meinem Leben eine ganz besondere Zeit für mich war. Es hat mir zum einen mit meiner Familie sehr gut getan, viel Zeit zu verbringen, aber das ist mal nebensächlich, viel mehr hat Gott mir in seiner Gnade so viel Schmutz und so viel Bosheit in meinem eigenen Herzen sichtbar werden lassen, was ich vorher gar nicht sehen konnte. Er hat mir Dinge in meinem Herzen offenbart, die ich vorher gar nicht sehen konnte. Immer wieder neu durfte ich verstehen, dass ich Gott nur näher kommen kann, wenn mein Herz vor ihm aufgedeckt wird. Wenn ich diese Sünde sehe und ich sagen kann, Herr, ich will, dass auch dieses Licht diese dunklen Stellen vollkommen ausfüllt. Gereinigt wird durch Jesus Christus, der für all diese Schuld, die sich noch in uns versteckt und immer wieder herauskommen will und uns vorziehen will, dass auch die Vergebung für all diese Dinge bewirkt werden kann. Aber wie viele Menschen sind durch diese Einschränkungen vielleicht in Faulheit geraten, haben den Wünschen und dem Verlangen des Herzens Raum gegeben, haben sich auf Begierden eingelassen, die schon so sehr darauf gewartet haben, auf so eine gute Möglichkeit, wo sich der Alltag so stark ändert. Medien, Computerspiele, Serien, Pornografie, Bücher, sonstige Dinge. Liebe Gemeinde, das Böse kommt aus unserem Herzen. Es ist nicht Gott, der es bewirkt, sondern es kommt aus unserem Herzen. Und die Welt, in der wir leben, wird vorbereitet auf die Wiederkunft Jesu Christi. Ich will uns alle ermutigen und ermahnen, Anfechtungen, Glaubensprüfungen, Versuchungen, wie auch immer, egal ob sie von Gott kommen oder vom Satan oder von den Begierden in unserem Herzen, sie sollen Werkzeuge sein, unsere Herzen voll und ganz auf Jesus auszurichten. Und Jesus kam, um uns von der Sünde frei zu machen. Er kam, um uns davon loszureißen. Deshalb sollen wir nicht einfach aufgeben und sagen, okay, die Begierde ist so stark, das Verlangen ist so stark, ich lasse es einfach zu. Sondern wir dürfen auf Jesus sehen. Er ist für diese Dinge gestorben. Er ist dafür gestorben, dass wir nicht mehr Sklaven sein müssen, nicht mehr nur für uns selbst leben und für die Sünde in unserem Herzen, sondern für ihn. Deshalb macht es keinen Sinn, die Sünde zu verstecken. Es macht keinen Sinn, alles gut zu reden. Sondern wir brauchen Heilung, die nur Jesus bringen kann. Am Ende zählt nicht, was wir getan haben. Es zählt nicht, wer wir vor anderen Menschen sind, was andere Menschen gesehen haben, sondern es zählt letztendlich nur, wer wir vor Gott sind. Es zählt nur, ob Jesus in unserem Herzen wohnt. Vor dem Thron Gottes ist es egal, was die Nachbarn über mich gesagt haben. Es ist egal, was die Arbeitskollegen über mich gedacht haben. Es zählt nur, was in meinem Herzen ist. Es geht nicht um ein Schauspiel für andere Menschen. Es geht um die Ewigkeit. Ich möchte mit einem Vers abschließen, der mich und meine Frau sehr geprägt hat, vor allem in der Familie, in der Kindererziehung, den wir immer wieder neu erkennen wollten und immer neu erkennen müssen. In Sprüche 4, Vers 23 heißt es, mehr als alles andere behüte dein Herz, denn von ihm geht das Leben aus. Hier entscheidet es sich. Nicht, was andere denken, nicht, was die einzelnen Bestandteile in meinem Leben sind, sondern mehr als alles andere. Mehr als alles andere behüte dein Herz, achte auf dein Herz, denn da geht es um dein Leben. Hier geht das Leben aus. Wird Jesus der sein, der dich richten wird? Oder wird er der sein, der dein Herz erleuchtet und erfüllt? Möge Gott uns immer mehr dahin führen, dass wir auf das Licht sehen, das Licht in unserem Leben und in unserem Herzen scheint und uns prägt. Gott segne uns im Nachdenken. Amen. Lasst uns zu einer Gebetsgemeinschaft aufstehen. Herr Jesus Christus, hab Dank, dass du als Licht Gottes in die Welt gekommen bist, um hell zu leuchten. Und danke, dass dieses Licht in viele unserer dunklen Herzen gekommen ist und alles ausgeleuchtet hat. Hab Dank, dass wir sehen und erkennen dürfen, dass wir nichts vorzuweisen haben, nichts, was positiv, nichts, was gut wäre. Wir können vor dir nicht gerade stehen, aber du hast deinen Sohn gesandt, um das Leben zu bringen, Herr, und dafür danken wir dir. Danke, dass du die Rettung in uns bewirkt hast. Danke, dass wir diese Rettung annehmen dürfen im Glauben und im Glauben an dich leben dürfen. Und wir bitten dich so sehr darum, dass du uns hilfst und dass du uns dahin führst, dass wir die Sünde nicht mehr verstecken müssen, nicht mehr Ausreden suchen müssen, sondern voll und ganz die Freiheit durch dein Evangelium anzunehmen und diese Heilung in unserem ganzen Herzen wirksam werden zu lassen. Bewahre uns vor den Versuchungen, die uns oft gestellt sind in unserem Leben, mag bei jedem unterschiedlich sein. Hilf uns, unsere Augen auf dich zu heben, auf dich zu blicken und das Evangelium in unserem Leben groß werden zu lassen, Herr, dass wir ein Spiegelbild dessen sind, wie gut du bist, wie groß du bist und wie herrlich du bist. Verherrliche dich durch uns in dieser Welt, dass auch wir Licht sein können und als Kinder des Lichts wandeln können, zu deiner Ehre. Amen.